NDR Info. Forum Zeitgeschichte.
Wann wir schreiten Seit an Seit, wenn man nur wirklich in der Arbeiterbewegung immer Seit an Seit geschritten wäre, dann hätte manches gelingen können.
Mit uns steht die neue Zeit.
Trotz aller Beschwörung der Einheit, der Konflikt innerhalb der politischen Linken war schon früh angelegt, schon zu Zeiten der Gründerväter Karl Marx und Ferdinand Lassalle. In unserer Serie zum 200. Geburtstag von Marx heute ein Blick auf die Sozialdemokratie. Und damit willkommen zum Forum Zeitgeschichte. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem werfen wir einen Blick in eine Ausstellung mit dem Titel Deutsche Mythen seit 1945. Und wir schauen gleich doppelt ins Jahr 1968. Damals, vor 50 Jahren, Anfang April, gab es gleich zwei schockierende Anschläge. Zum einen mitten in Berlin Schüsse auf den Studentenführer Rudi Dutschke. Er überlebte, schwer verletzt. Zum anderen, genau eine Woche vorher schon in den USA, der tödliche Anschlag auf Martin Luther King. James Earl Ray hieß der Mann, der Martin Luther King erschoss. Ob dieser Attentäter, ein mehrfach vorbestrafter Rassist, allein gehandelt hat oder ob andere Kräfte hinter ihm standen, darüber gibt es viele Spekulationen. Dies sollen jetzt aber nicht unser Thema sein, sondern die Frage, wie aus Martin Luther King, einem schlichten Baptistenprediger, das bekannteste Gesicht der schwarzen Bürgerrechtsbewegung wurde, mit einer solchen Ausstrahlung, dass er schon mit Mitte 30 den Friedensnobelpreis bekam.
Gott hat mir erlaubt, auf den Gipfel zu gehen, und ich habe hinübergeschaut. Ich habe das gelobte Land gesehen. Ich komme da womöglich nicht mit euch an, aber ich will, dass ihr heute Abend wisst, dass wir dorthin kommen. Ich mache mir keine Sorgen. Ich habe vor keinem Menschen Angst. Meine Augen haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen.
Die Worte, die Martin Luther King am Vorabend seines Todes sagt, klingen fast prophetisch. Wenige Stunden später wird er auf dem Balkon des Lorraine Motel in Memphis erschossen. Als er stirbt, stirbt eine Legende. Ein Mann, an dem sich Millionen aufgerichtet haben. Entsprechend niederschmetternd war die Nachricht von seinem Tod, erinnert sich Robert Houston. Der Fotograf aus Baltimore hat Dr. King und seine Anhänger begleitet.
Viele Menschen fühlten sich hilflos. Sie haben die Hoffnung verloren. Was machen wir jetzt? Wir sind so weit gekommen. Was machen wir jetzt? Wer wird uns nach Hause bringen?
Sein Tod macht Martin Luther King unsterblich. Der Pastor ist gerade mal 39 Jahre alt. Es gibt ständig Drohungen gegen ihn und seine Familie. Mehrfach wird Dr. King angegriffen. 1958 kommt er nach einer Messerattacke nur knapp mit dem Leben davon. Am Abend vor seinem Tod erzählt er, dass der Arzt ihm damals gesagt hat, wenn er genießt hätte, hätte er nicht überlebt, weil die Stichwunde haarscharf an seiner Hauptarterie vorbeiging.
Wenn ich genießt hätte, wäre ich 1963 nicht hier gewesen. Ich hätte Amerika nicht über meinen Traum erzählen können, wenn ich genießt hätte.
Martin Luther King wird in der Erinnerung immer mit diesen vier Worten verbunden sein. I have a dream. Seine Rede auf den Stufen des Lincoln Memorial beim Marsch auf Washington macht ihn zur Legende.
Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben, in dem sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden.
Ursprünglich sollte dieser Traum gar nicht in seiner Rede vorkommen.
We shall all be free.
Als Martin Luther King spricht, ruft ihm seine Lieblingssängerin Mahalia Jackson zu, er solle von seinem Traum erzählen, so Professor Greg Carr von der Howard University.
Martin Luther King, ein guter Baptistenprediger, hört Mahalia und stürzt sich in dieses
I have a dream.
Eine Technik, um die Massen endlich zusammenzubringen. Der Applaus brandet los und die Ironie ist, dass dieses I have a dream nie Teil seiner Rede sein sollte.
I have a dream was never supposed to be part of the speech that Martin Luther King gave that day.
Und Carr schüttelt fast ein wenig resignierend den Kopf, wenn er den Schlussteil der Rede in das Leben von MLK, wie er oft genannt wird, einordnet.
Most people.
Die meisten Leute in den USA und dem Rest der Welt kennen King wegen I Have a Dream und weil er umgebracht wurde. Damit erweist man ihm einen Bärendienst.
That is a radical disservice to Dr. King's messages.
Denn dem Friedensnobelpreisträger geht es um viel mehr als um Gleichberechtigung und das Ende des Rassismus. Er kämpft gegen Armut, für Jobs und bessere wirtschaftliche Bedingungen für Schwarze. Er ist gegen den Vietnamkrieg, gegen Militarismus und Kapitalismus. Und er ist kein unumstrittener Redner und Anführer. Auch unter den Schwarzen nicht, erinnert sich Fotograf Robert Houston.
Believe it or not.
In den schwarzen Vierteln gab es Leute, die ihn nicht wirklich mochten.
There were some people who didn't particularly care for him. Those who had it.
Die, denen es gut ging, die wollten sich nicht aus ihrem bequemen Leben aufscheuchen lassen. Die haben sich gesagt, ich habe hierfür hart gearbeitet. Das riskiere ich nicht für dich.
I worked hard for this. I'm not going to risk it for you.
Besonders im Süden der USA ist die Rassentrennung aber deutlich zu spüren. Dort werden in den 60er Jahren Hunde auf schwarze Demonstranten gejagt. Sie werden mit Wasserwerfern begrüßt, wenn sie auf die Straße gehen. Schilder nur für Weiße, nur für Farbige sind überall. Selbst die Trinkwasserbecken sind nach Hautfarbe getrennt. Die 76-jährige Flonzie Brown Wright aus Mississippi erinnert sich noch gut daran, warum sie für das Wahlrecht auf die Straße gegangen ist.
Wenn wir Schwarzen uns zur Wahl anmelden wollten, wurden uns Fragen gestellt. Beispielsweise, wie viele Blasen macht ein Stück Seife, wie viele Federn hat ein Huhn oder wie viele Jellybeans sind in einem Glas?
Sie bekommen das Wahlrecht. Doch vorher müssen sich die Bürgerrechtler brutal niederknüppeln lassen. Sie riskieren ihr Leben. Ihre Antwort auf die Gewalt? Gebete und friedliche Demonstrationen. Mehr als ein Jahr lang laufen Schwarze in Montgomery beispielsweise beim Busboykott zur Arbeit. Sie protestieren gegen die Rassentrennung. Und Martin Luther King erinnert sein Land immer wieder daran, dass es sein Versprechen nicht hält. Er ist unbequem.
All we say to America is be true to what you said on paper.
Alles, was wir Amerika sagen, steht zu dem, was du aufgeschrieben hast.
In der Unabhängigkeitserklärung wird allen Menschen ohne Unterschied das Versprechen auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gegeben. In seinem Kampf für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit nutzt King die Kirchen als Sprungbrett. Hier verbreiten sich Neuigkeiten in Windeseile. Die Menschen versammeln sich hinter dem Prediger, einem Prediger der Gewaltlosigkeit. Martin Luther King ist tief verwurzelt in der Kirche. Ohne diesen Hintergrund ist seine Arbeit nicht denkbar und er selbst hat immer wieder betont, dass er aus einer Familie von Pastoren stammt. Er hält keine Reden, er predigt. Dabei ist sein Name für ihn ein Bekenntnis, so Professor Greg Carr.
His father was born Michael King.
Sein Vater war als Michael King in Georgia auf die Welt gekommen. Er ist wie sein Sohn auf das schwarze Morehouse College gegangen. Er hat seinen Namen und den seines Sohnes in Martin Luther King ändern lassen. Es hat für Martin Luther King alles bedeutet, dass er ein Prediger war.
So, it meant everything for Martin Luther King to be a preacher.
Auf seinen Schultern steht Jahrzehnte später Barack Obama, der erste schwarze Präsident der USA.
Ich kandidiere für die Präsidentschaft wegen der Dringlichkeit des Augenblicks, wie Martin Luther King es nannte. Dieser Moment ist zu wichtig, um am Rand zuzuschauen.
Barack Obama ist es auch, der schließlich das Monument für Martin Luther King in Washington einweiht. Der Nobelpreisträger überlebensgroß in weißen Stein gehauen. Er schaut auf das Jefferson Memorial und es ist fast, als wolle er ein Auge darauf haben, dass Jeffersons Versprechen der Gleichberechtigung in der Unabhängigkeitserklärung endlich erfüllt wird.
One day, when the glory comes,
noch sind die USA davon aber weit entfernt. Der Rassismus existiert immer noch. Überall, seufzt Flonzie Brown Wright.
Well, of course it's still alive and well.
Aber es gilt auch immer noch die eindringliche Ansage von Martin Luther King. Man darf die Hoffnung nie verlieren.
Oh!
Martina Butler über Martin Luther King, der vor 50 Jahren ermordet wurde. Und jetzt, ich habe diese dunkle Ereignisfolge nicht erfunden, jetzt zu einem anderen Anschlag, genau eine Woche später in Deutschland, zum Anschlag auf Rudi Dutschke, den bis heute ein besonderer Nimbus umgibt. Eigentlich hat Dutschke im Vergleich zu anderen 68ern inhaltlich nichts anderes gesagt, aber er hat es wohl anders gesagt, bis er durch 3 Schüsse niedergestreckt wurde und nie mehr ganz der Alte war.
Anfang April 1968. Rudi Dutschke saß im Auto mit Fernsehjournalisten, die ein Porträt über ihn drehten. Es war sein letztes Interview unmittelbar vor dem Attentat.
Haben Sie nicht manchmal Angst, dass Ihnen einer über den Kopf schlägt?
Nicht Angst, das kann passieren. Aber Freunde passen mit auf. Ja. Normalerweise fahre ich nicht allein rum.
Ja.
Es kann natürlich irgendein Neurotiker oder Wahnsinniger mal auf eine Kurzschlusshandlung durchführen.
Nur wenige Tage später, am 11. April 1968, ein Gründonnerstag, wurde Dutschke Opfer einer solchen, wie er sagte, Kurzschlusshandlung. Der 23-jährige Hilfsarbeiter Josef Bachmann, ein glühender Antikommunist, zog einen Revolver und schoss auf offener Straße 3-mal auf Dutschke. Am Tatort, dem Westberliner Kurfürstendamm, treffen kurze Zeit später die ersten Reporter ein.
Im Augenblick ist die Polizei bei der Spurensicherung. Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen, sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt. Und außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den 3-4 Schüssen getroffen wurde. Es ist einfach schrecklich zu sehen.
Ein Augenzeuge schilderte den Reportern, was sich zutrug, als Dutschke in Kopf, Wange und Schulter von Kugeln getroffen auf der Straße lag.
Wir dachten, dass hier auf Tauben geschossen wird, aber dann sahen wir einen Mann weglaufen und dann kamen wir hier rüber und sahen Herrn Dutschke liegen. Er stand dann auf und schrie nach Vater und Mutter und ich muss zum Friseur und ist ungefähr dann 50 Meter weitergelaufen, ist dort umgekippt und seine letzten Worte waren Soldaten, Soldaten.
Der Schütze, der Dutschke lebensgefährlich verletzte, wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen. In seiner Aktentasche fand man Ausschnitte aus der Deutschen National- und Soldatenzeitung, unter anderem einen Artikel mit dem Titel »Stoppt Dutschke, jetzt, sonst gibt es Bürgerkrieg«. Ähnliche Hetzartikel fanden sich auch in der Springerpresse, vor allem der Bild. »Schluss mit Terror und Krawall« oder »Jetzt wird aufgeräumt«.
Die Kugel Nummer 1 kam aus Springers Zeitungswald. Ihr habt dem Mann die Groschen auch noch dafür bezahlt. Ach, Deutschland, deine Mörder, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht.
Wolf Biermanns musikalischer Kommentar zum Attentat. Noch am Abend des 11. April versammelten sich Studenten in der TU Berlin, darunter Wortführer der APO, der außerparlamentarischen Opposition wie Bernd Rabeel. Der Weggefährte Rudi Dutschkes gab damals verantwortlichen Politikern der Stadt, insbesondere dem Innensenator und dem Polizeipräsidenten, eine Mitschuld am Attentat auf seinen Freund, weil sie die Hetze der Springerpresse mittrugen.
Ich erinnere daran, dass ein Neubauer und ein Schütz anlässlich der Vietnam-Konferenz diese außerparlamentarische Opposition zusammenschlagen wollte. Und ich spreche ganz deutlich aus, die wirklichen Schuldigen, die heißen Springer und die Mörder heißen Neubauer und Schütz.
In der Folge kam es in Berlin zu schweren Straßenkrawallen. Überall dort, wo Springerblätter gedruckt oder ausgeliefert wurden. Rudi Dutschke, der Begründer der APO, hatte selbst immer wieder zu solchen Aktionen aufgerufen.
Springerauslieferungen durch systematische Kampagnen, wochenlange Kampagnen in der Bevölkerung zu verhindern, einen systematischen Aufklärungsprozess zu beginnen und tatsächlich immer weitere Schichten der Bevölkerung zu erreichen, die sich nicht mehr manipulieren lassen.
Letztlich trugen auch die Attacken der Springerpresse dazu bei, Rudi Dutschke zum zentralen Anführer der Studentenbewegung aufzubauen, aber auch zur Zielscheibe immer hasserfüllterer Kommentare zu machen. Der Historiker Wolfgang Kraushaar, der über die Studentenbewegung forscht und publiziert, beschreibt dessen Rolle innerhalb der APO.
Dutschke war im Grunde genommen so etwas wie ein Vertrauensvorschuss. Er hat eine enorme Glaubwürdigkeit vermittelt, also nicht nur sein Charisma, das eine große Rolle gespielt hat, sondern er war jemand, dem man förmlich blind vertraut hat. Und das ist natürlich eine außergewöhnliche Gabe gewesen, dass jemand so etwas verkörpern konnte. Und er ist dann natürlich auf tragische Weise sozusagen die Personifizierung der 68er-Proteste durch das Attentat geworden, das auf ihn verübt worden war, weil man damit sozusagen den wichtigsten Mann hat herausschießen wollen, hat das ja nur mit Mühe und Not überlebt.
Rudi Dutschke kämpfte für eine freie Gesellschaft und für die Weltrevolution. Er formulierte so geschliffen wie mitreißend und eben wie kein anderer der 68er-Bewegung.
Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Das haben sie uns jahrhundertelang eingeredet. Ganz im Gegenteil. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt.
Seit dem Attentat kämpfte Dutschke nicht mehr nur für die Weltrevolution, sondern vor allem um die eigene Gesundheit. Er litt zeitlebens an den Spätfolgen des Anschlags bis Heiligabend 1979 im dänischen Aarhus. Gretchen Dutschke-Klotz, im sechsten Monat schwanger, kochte gerade mit Freunden das Weihnachtsessen.
Und dann Rudi wollte baden, nicht? Während wir anderen noch die Truthahn, glaube ich, oder was es war, vorbereitete. Und als diesen Truthahn dann im Ofen war, dann dachte ich, Rudi noch baden wollte. Ich dachte, wollte sehen, das war ziemlich lang. Und dann bin ich hingegangen, da war er tot.
Er starb 4 Monate vor der Geburt seines dritten Kindes mit Gretchen. Rudi Dutschke wurde 39 Jahre alt und in Berlin beigesetzt. 2008 wurde zu seinem Gedächtnis ein Teil der Kochstraße in Berlin offiziell zur Rudi-Dutschke-Straße umbenannt. Ironie des Schicksals, sie trifft direkt auf die Axel-Springer-Straße.
3 Schüsse auf Rudi Dutschke, das war ein Rückblick von Claudia Venor. In der Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Und jetzt wieder zu unserer Serie mit dem Titel Marx und die Konkurrenz. Anlass ist der 200. Geburtstag von Karl Marx, aber dabei wollen wir nicht nur auf ihn selbst schauen, sondern auch auf Zeitgenossen mit anderen politischen Ansätzen. Heute, im 4. Teil der Serie, geht es um die Sozialdemokratie. Deren Gründungsfigur, Ferdinand Lassalle, war nur wenige Jahre jünger als Marx. Beide waren glänzende Intellektuelle, beide philosophisch an Hegel geschult, aber Lassalle offenbar doch ein anderer Typ als Marx. Lassalle war nicht nur Theoretiker, er hatte auch das Talent zum Arbeiterführer. Die beiden hätten sich eigentlich ergänzen können, haben sie aber nicht. Über kaum jemanden hat Marx so gelästert wie über Lassalle. Hören Sie Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb mit einem kurzen Ritt durch die Geschichte der Sozialdemokratie von Lassalle bis heute.
April 1863. Ein junger, ungestümer Mann aus bürgerlichen Verhältnissen und jüdischer Familie auf dem Sprung zum Arbeiterführer. Ferdinand Lassalle tourt durch deutsche Städte, um aus lokalen Arbeiterzusammenschlüssen Delegierte für die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins ADAV zu gewinnen. In Frankfurt am Main will er die anfangs skeptischen Teilnehmer eines Arbeitertages wachrütteln und herrscht sie an.
Ihr deutschen Arbeiter seid merkwürdige Leute. Vor französischen und englischen Arbeitern, da müsste man plädieren, wie man ihrer traurigen Lage abhelfen könnte. Euch aber muss man erst noch beweisen, dass ihr in einer traurigen Lage seid.
Mit solchen Spitzen gelingt es Lassalle, die Arbeiter in Frankfurt doch noch auf sich und seine Linie einzuschwören. Einen Monat später gründet sich der ADAV in Leipzig, eine Vorläuferorganisation der SPD, unter dem Vorsitz Lassalles. Auf dessen Erfolge blickt schon früh voll unverhohlenem Neid der wohl brillanteste Kopf der Arbeiterbewegung, Karl Marx, aus seinem Londoner Exil. Persönlich beschimpft hat er Lassalle nie, aber in Briefen an Engels ergeht er sich in heftigen Ausfällen. Nach einem Besuch Lassalles in London 1862 schreibt Marx an Engels:
Erst nun ausgemacht der größte Gelehrte, tiefste Denker, genialste Forscher und so weiter. Dabei das fortwährende Geschwätz mit der falsch überschnappenden Stimme, die unästhetisch demonstrativen Bewegung, der belehrende Ton. Das wüste Fressen und die geile Brunst dieses Idealisten.
Woher diese Härte kommt, ist nicht ganz klar. An programmatischen Differenzen lag es jedenfalls nicht. Hier waren sich die beiden weitgehend einig.
Er war ein Stück weit eben der Vordenker, der Prophet,
sagt der Historiker Bernd Faulenbach von der Universität Bochum über Marx.
Aber derjenige, der gleichsam als Messias dann erschien, das war dann Lassalle, zumal er offensichtlich ein charismatischer Redner war, ungleich eindrucksvoller als die meisten seiner Zeitgenossen.
Der kühnen Bahn folgen wir, die uns geführt Lassalle, heißt es in der sogenannten Arbeiter-Marseillaise. Zeilen, die extra hinzugedichtet wurden, als der 39-Jährige bereits 1864 nach einem Duell mit einem Nebenbuhler wegen einer Frau starb. Da sollte der Aufstieg der Sozialdemokraten erst noch beginnen. Zunächst als parlamentarische Oppositionspartei im Kaiserreich. Dann, der Erste Weltkrieg ist für Deutschland verloren, die Revolution bricht aus, schlägt die große Stunde der SPD als neue Regierungspartei. In den Wirren des Umbruchs am 9. November 1918 hält sich der sozialdemokratische Politiker Philipp Scheidemann im Reichstag auf, wie er einige Jahre später in einer Aufnahme erzählt.
Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal. Scheidemann kommt schnell vom Schlossbalkon aus, redet Liebknecht. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen.
Karl Liebknecht, Linkssozialist und späterer Gründer der KPD.
Deutschland eine russische Provinz? Nein, tausendmal nein. Nun ist auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. Schon stand ich im Fenster. Viele Tausende von Armen reckten sich, um die Hüte und Mützen zu schwenken. Dann wurde es still.
Und kurz vor Liebknecht ruft Scheidemann die Parlamentarische Republik aus. Es ist der Weg zur Nationalversammlung in Weimar, den die SPD unter ihrem Vorsitzenden und späteren Reichspräsidenten Friedrich Ebert gehen wird. Und dafür stimmen mehrheitlich auch die während der Novemberrevolution entstandenen Arbeiter- und Soldatenräte. Die Unruhen radikaler linker Kräfte im Winter 1918-19 schlägt die provisorische SPD-Regierung dann allerdings nieder, indem sie mit rechten paramilitärischen Gruppen, den sogenannten Freikorps, kooperiert. Dies zementiert die Spaltung der Arbeiterbewegung.
Mann, wir schreiten Zeit an Zeit und die alten Lieder singen.
Ein Muster, das sich wiederholt. In der Kaiserzeit und in der Jungen Republik entstehen USPD und KPD als linke Konkurrenz. Ende der 1970er Jahre dann schöpfen die Grünen in Westdeutschland aus dem sozialdemokratischen Wählerreservoir. Zuletzt ist es die Partei Die Linke, die aus dem Protest gegen die Agenda-Politik und die Sozialreformen des SPD-Kanzlers Gerhard Schröder entstanden ist. Historiker Bernd Faulenbach glaubt, dass es das schwierige Verhältnis der Sozialdemokraten zur Macht ist, das zu den immer wieder neuen Abspaltungen führt.
Die SPD ist von ihrer Entstehung her eine Oppositionspartei und sie ist dann unter sehr schwierigen Umständen im Ersten Weltkrieg und danach also in die Rolle einer Regierungspartei gekommen. Aber natürlich bei dem, was man tat, hat man das, was man an Idealen hat, eben nur teilweise realisieren können. Also es hat immer eine Diskrepanz zwischen dem, was gewünscht wurde, was angezielt wurde und dem, was realisiert werden konnte, dann gegeben.
Wobei der größte Druck, unter dem die Sozialdemokraten in der Weimarer Republik stehen, bald von ganz rechts ausgeht, von den Nationalsozialisten. Adolf Hitler wird schließlich Reichskanzler und schnell werden unter anderem auch Sozialdemokraten verfolgt. Am 23. März 1933 soll der Reichstag mit dem Ermächtigungsgesetz die Nazi-Diktatur absegnen. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Otto Wels, stellt sich gegen das Gesetz.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
Danach erlebt die SPD das zweite Verbot in ihrer Geschichte, nachdem sie bereits unter Bismarck im Kaiserreich eine Zeit lang verboten war. Ins norwegische Exil geht damals auch der junge Sozialist Willy Brandt. Nach 1945 sollte er in der Bundesrepublik zur Ikone seiner Partei werden und stets geprägt bleiben vom Schrecken des Krieges und der Terrorherrschaft.
Dieses Jahrhundert von Blut und Tränen und harter Arbeit gezeichnet, hat uns Nüchternheit gelehrt. Diese Nüchternheit hat sich gerade dann zu bewähren, wenn wir Zeugen und Partner geschichtlicher Wandlungen sind.
Erklärt der SPD-Bundeskanzler, nachdem er einen seiner Ostverträge mit der Sowjetunion unterzeichnet hat. Die SPD, längst nicht mehr nur Arbeiter-, sondern Volkspartei, betreibt unter Brandt Entspannungspolitik nach außen und Reformpolitik nach innen, mit einem liberaleren Familienrecht etwa oder einer stärkeren betrieblichen Mitbestimmung von Arbeitnehmern.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Und heute? Zieht die Zeit nicht eher an den Sozialdemokraten vorbei? Bekommen sie bei Bundestagswahlen doch nicht einmal mehr die Hälfte der Stimmen, die sie unter Willy Brandt erhalten haben? Als Sozialdemokrat und Vorsitzender der Historischen Kommission beim Vorstand der Partei findet Historiker Bernd Faulenbach SPD-Anliegen weiter wichtig. Ob deren Umsetzung in unserer fragmentierten und tiefgespaltenen Gesellschaft noch möglich ist, bleibt allerdings offen.
Die Schwierigkeit der Sozialdemokratie ist gegenwärtig, dass sie Mühe hat, zentrale Fragen so zu bündeln, dass sie attraktiv sind und ein klares Programm in der Unterscheidung mit anderen bilden, aber zugleich auch so weit sind, dass sie also nicht nur kleine Gruppen, sondern eben möglichst einen großen Teil der Gesellschaft anspricht.
Ein Rückblick auf die Geschichte der Sozialdemokratie von Klaas Christoffersen und Norbert Zeeb. Die letzte Folge unserer Reihe Marx und die Konkurrenz können Sie im nächsten Forum Zeitgeschichte in 4 Wochen hören. Thema dann die deutschen Konservativen. Zum Schluss ein kurzer Rundgang durch eine Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Ihr Titel: Deutsche Mythen seit 1945. Angelika Becker erzählt, wie die Mythenbildung in unseren Zeiten funktioniert.
Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt!
Kaum betritt man die Ausstellung Deutsche Mythen nach 1945, wird man auch schon von einem Mythos begrüßt. Dem Mythos vom Wunder von Bern. Und der ist nicht nur den Fußballfans ein Begriff. Daniel Kosthorst, Projektleiter der Ausstellung.
Das Wunder von Bern ist so ein Mythos, der bei vielen, vielen Leuten präsent ist. Also 64% der Deutschen haben 2005 gesagt, das ist ihnen ein Begriff, das Wunder von Bern. Diese Geschichte ist eben erzählt worden, vor allen Dingen seit den 90er Jahren, als eine Parallelisierung des Wiederaufstiegs der Deutschen nach 1945. Jetzt ist es tatsächlich zu einer mythischen Erzählung in den Köpfen geworden. Und das wollten wir gerne am Anfang herausarbeiten, damit unsere Besucher verstehen, aha, um diese Art von Erzählungen geht es in der Ausstellung.
Kinoplakate von der Verfilmung vom Wunder von Bern und auch Lederhose und kariertes Hemd, eines der Filmkostüme, sind zu sehen. Gleich danach fängt die Mythenbildung tatsächlich bei der sogenannten Stunde Null an. Mythen, die hier in Deutschland akzeptiert werden, sind erst nach 1945 entstanden. Ältere Mythen sind nach dem Missbrauch der Nationalsozialisten vergessen. Das damals geteilte Deutschland hat auch geteilte Mythen. Auf der einen Seite die des Wirtschaftswunders, illustriert mit einem beigen VW-Käfer oder der D-Mark. Auf der anderen Seite der Mythos vom Arbeiter- und Bauernstaat. Die Bronze einer Arbeiterin ist ihr Symbol. Videos von Demonstrationen im Osten Deutschlands, dem vermeintlichen Friedensstaat, und im Westen Deutschlands von der Friedensbewegung. Der jeweilige Mythos ist die gelungene Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Dann der Mythos vom Deutschland als Vorreiter im Umweltschutz. Einer der Müllmenschen aus roten Cola-Dosen von H.A. Schuld ist da zu sehen. Oder das Sommermärchen zur Fußball-WM 2006. Deutschland als siegreiche Fußballernation. 900 Objekte, Skulpturen, Bilder, Gebrauchsgegenstände, das Ganze multimedial aufgearbeitet. Mythen werden in der Ausstellung gezeigt, verdeutlicht und dann auch immer wieder hinterfragt und in Frage gestellt. Die Ausstellung zeigt auch, wie Politik, Wirtschaft und Medien mit Kampagnenmythen bilden wollen. Die Schlagzeile der Bild-Zeitung »Wir sind Papst« nach der Wahl von Kardinal Ratzinger zum Papst hätte fast ein Mythos werden können, wurde es aber nicht. Wie der Platz in der Ausstellung dazu aussieht, Tuja Roth vom Haus der Geschichte.
»Wir sind Papst«, da hat der Besucher die Gelegenheit, nicht in einem Papststuhl, aber immerhin in einem rot gepolsterten, goldumrahmten Stuhl Platz zu nehmen und sich hinter einem Spiegelkabinett selber zu fotografieren, vielleicht in der Pose des Papstes. Das spielt natürlich ein bisschen mit dem Begriff eben »Wir sind Papst«. Jeder darf mal Papst sein.
Der einigende Aufruf, die Begeisterung haben sich nicht gehalten. Geblieben ist allerdings die Schlagzeile »Wir sind«, die bei den Anschlägen auf die Redaktion der Pariser Satirezeitung Charlie Hebdo zu »Je suis Charlie«, »Ich bin Charlie« wurde. Europa entwickelt derzeit keine gemeinsamen Mythen. Ansätze, die EU als Friedensgarant zu schildern, finden wenig Resonanz. Auch wenn die EU als Ganzes den Friedensnobelpreis erhalten hat. Die echte Plakette hat übrigens den Weg aus einem Safe in Brüssel in die Ausstellung gefunden. Aber der Sinn von Mythen bleibt trotzdem. Daniel Kosthorst, Projektleiter der Ausstellung.
Mythen sind nicht faktische Realität, Erinnerung ist aber nie die faktische Realität, sondern es ist immer eine sinnstiftende Erzählung. Aber bei Mythen ist das natürlich ganz besonders der Fall, weil Mythen sollen Gemeinschaftsgefühl erzeugen, sie sollen Zukunftsoptimismus erzeugen, im Sinne von, dass wir so viel Vergangenheit schon gemeinsam gut geschafft haben, dann werden wir auch die Zukunft meistern. Das sind oft die Kernplots von Mythen.
Eine Ausstellung über deutsche Mythen. Bis Mitte Oktober ist sie im Haus der Geschichte in Bonn zu sehen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.